Nette Einladung. Ich bin natürlich eine ganz große Ehre, hier zu sprechen und eine Freude. Oder sowieso, wie man wohl in Österreichisch sagt. Und also als Thema für meine Vorlesung haben wir eben gewählt staatliche Souveränität und Selbstbestimmung der Völker bei Kant und im Völkerrecht. Und ich werde versuchen, Ihnen zu erläutern, wie das alles zusammenhängt, warum diese beiden Prinzipien, das Souveränitätsprinzip, das Selbstbestimmungsprinzip, für uns so eine enorme Wichtigkeit haben, also schon für Kant, aber auch im heutigen Völkerrecht, wie sie zusammenhängen und wie das auch ganz reelle Auswirkungen auf unser heutiges Leben hat. Davon weniger, aber ich denke, die Parallelen werden klar werden. Also wie Sie sicherlich wissen, war Kant ja ein stolzer Bürger Königsbergs und Königsberg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der damaligen Sowjetunion annektiert als Teil des ehemaligen Ostpreußens. Nun plante die internationale Kant-Gesellschaft Kants 300-jährigen Geburtstag im April 24 in Königsberg zu feiern, als Zeichen der Völkerverständigung und des Friedens. Aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine wurde dann der große Kongress allerdings verlegt. Es wurde beschlossen, den nach Bonn zu verlegen. Und ich denke, diese Entscheidung der internationalen Kant-Gesellschaft ist auf zweifache Weise bedeutsam für uns und für unser Thema. Erstens bezeugt sie Kants Behauptung, dass, das Zitat Kant, die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird. Schrieb Kant also vor über 200 Jahren. Wir könnten ja sagen, Ukraine, was geht es uns an, was interessiert es uns, ist ganz weit weg. Nein, die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde wird an allen gefühlt. Und zweitens bekräftigt diese Entscheidung Kants Überzeugung, dass das Prinzip nationaler Souveränität der Grundstein des Völkerrechts ist, weil sich in der selbstbestimmten Verrechtlichung die Würde der Völker manifestiert. Und die Souveränität wurde ja nun eben verletzt durch die Invasion. Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, warum dem so ist. Und dafür müssen wir ein bisschen ausholen erstmal. Für Kant gibt es zwei Alternativen menschlicher Koexistenz, nämlich die Koexistenz gemäß den Prinzipien der Gewalt, das bezeichnet den sogenannten Naturzustand, und zweitens die Koexistenz gemäß den Prinzipien des Rechts, die für den bürgerlichen Zustand steht. Individuelle Menschen haben nach Kant eine ausnahmslose Rechtspflicht, den Naturzustand zu verlassen, indem sie sich rechtsstaatlich verfassen. Und dementsprechend schreibt er in Zum ewigen Frieden, Sie haben das Zitat auf der Slide, dem Lichtbild, alle Menschen, die aufeinander wechselseitig einfließen können, müssen zu irgendeiner bürgerlichen Verfassung gehören. Dieser Rechtspflicht wird dann also nachgekommen, wenn sich Gruppen von Menschen in einem Staat, das heißt in einem institutionellen System zur Realisierung von Recht verbinden. Die Staatsgründung ist zu verstehen als ein entweder faktischer oder hypothetisch gesetzter, und das ist jetzt wichtig, kollektiv vorgenommener, gleichwohl individueller Akt der Autonomie. Durch diesen Akt erkennt sich ein Volk als solches und bestätigt sich selbst als ein Staatsvolk. Das heißt, es versichert sich seiner gemeinsamen Rechts- und Rechenschaftspflichtigkeit in Unterscheidung von anderen solchen Völkern, anderen solchen Staatsvölkern. Nun zieht Kant eine berühmte Analogie zwischen Individuen und Staaten. Er schreibt auch im ewigen Frieden, Völker als Staaten können wie einzelne Menschen in ihrem Naturzustande beurteilt werden. Und insofern sind auch Staaten verpflichtet, Rechtsbeziehungen miteinander einzugehen, um ihren zwischenstaatlichen Naturzustand zu beenden. Es ist klar, die Individuen untereinander treten aus dem Naturzustand, dem Gewaltzustand aus, indem sie sich zu einem Volk konstituieren und rechtlich verfassen als Repräsentation dessen. Nehmen wir an, alle Völker tun das gleichermaßen, sie sind also intern rechtlich verfasst, aber untereinander natürlich noch im Naturzustand, die Staaten und die Völker untereinander. Das heißt, es besteht auch eben hier eine Pflicht, sich in irgendeiner Form rechtlich zu verfassen miteinander. Und für die Beziehungen zwischen staatlich verfassten Völkern erörtert Kant zwei Alternativen. Erstens den sogenannten Föderalism freier Staaten oder Staatenbund, Völkerbund, permanenter Kongress der Staaten. Er verwendet da unterschiedliche Begriffe, die alle auf das Gleiche gehen, nämlich einen Verbund, freiwilligen Verbund von Staaten. Und die zweite Option wäre der Völkerstaat bzw. die Weltrepublik. Sein bevorzugtes institutionelles Format bestimmt er in zum ewigen Frieden wie folgt. Sie haben das auf dem Lichtbild wieder, der zweite Definitivartikel zum ewigen Frieden. Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Und Kant denkt sich diese Vereinigung freier Staaten eben, wie gesagt, als eine Art permanenten Staatenkongress, der in etwa vergleichbar wäre mit dem ehemaligen Völkerbund des 20. Jahrhunderts oder mit der NATO. Denn dieser Völkerbund, diese Vereinigung ist gedacht, ist gedacht als eine wechselseitige Verbindung, Bundesgenossenschaft mehrerer Staaten, sich gegen alle äußere oder innere etwaige Angriffe gemeinschaftlich zu verteidigen, nicht ein Bund zum Angreifen und innerer Vergrößerung. Das heißt, er ist gedacht als ein Friedensbund. Und in dem Sinne eben auch die Analogie zur NATO als ein Schutz- und Abwehrbündnis. Natürlich lässt sich da an einigen Ecken und Enden streiten. Aber das lassen wir mal außen vor. Und dieser Völkerbund geht also, wieder auf der Slide, auf keinen Erwerb irgendeiner Macht des Staats, sondern lediglich auf Einhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für sich selbst und zugleich anderer verbündeter Staaten. Das heißt, er zielt auf die Sicherung der Souveränität der Staaten ab. Als ein reines Schutz- und Abwehrbündnis zur Gewährleistung von gleicher Freiheit und Frieden zwischen Staaten hat er daher auch keine staatsgleichen Befugnisse. Und das ist wichtig für Kant. In Entsprechung seines Zwecks, nämlich die Souveränität der Vertragsstaaten gegen Übergriffe zu sichern, ist er, Zitat, eine willkürliche, zu aller Zeit auflösliche Zusammentretung verschiedener Staaten, nicht eine solche Verbindung, welche, so wie die der amerikanischen Staaten etwa, auf einer Staatsverfassung gegründet und daher unauflöslich ist. Das ist ganz enorm wichtig für Kant, werden wir sehen. Wenngleich staatlich verfasste Völker bzw. Staaten als deren rechtliche Repräsentanten, ebenso wie Individuen, pardon, jetzt kommen wir mit dem Norwegischen und dem Deutschen und dem Englischen durcheinander. Sie wissen, was ich meine, es wird mir öfter passieren. Ebenso wie die Individuals verpflichtet sind, den Naturzustand zu verlassen, formuliert Kant also einen ganz entscheidenden Unterschied hier in der Erfüllung dieser Pflicht. Die Vertragsstaaten des Friedensbundes dürfen sich nicht, schreibt er explizit, Gesetzen und einem Zwange unter denselben, unter diesem Bund unterwerfen, anders als Menschen im Naturzustande dies in der unauflöslichen Verbindung einer Staatsverfassung tun müssen. Jetzt haben wir einmal ein Problem, denn er bezeichnet gleichwohl in der gleichen Schrift, also in zum ewigen Frieden, eine ebensolche Unterwerfung der Staaten unter öffentliche Zwangsgesetze als ein Gebot der Vernunft. Und Kant ist natürlich die Vernunft personifiziert. Jetzt haben wir also ein Problem. Denn die Unterwerfung unter die öffentlichen Zwangsgesetze, ich hoffe, Sie können sehen, wenn ich hier davor rumspringe, impliziert natürlich einen Völkerstaat. Also nicht eine Staatenwelt, sondern einen Völkerstaat. Und idealiter steht gewachsen, würde dieser Völkerstaat ultimativ sogar in eine Weltrepublik münden. Das heißt, eine einzige bürgerliche Gesellschaft unter öffentlichen Zwangsgesetzen, einen zentralistischen Weltstaat. Eine solche Weltrepublik, zentralistischen Weltstaat, bezeichnet Kant als positive Idee, welche in These richtig ist, gleichwohl von den Staaten in Hypothesie nach ihrem Verständnis des Völkerrechts abgelehnt wird. Den Friedensbund, unverbindlich, freiwillig dagegen, bezeichnet er als an dieser Stelle als das negative Surrogat der Weltrepublik. Entgegen der naheliegenden Vermutung bezeichnen die Begriffe positiv und negativ hier allerdings keine Form von Qualitätsurteil. Das eine ist gut, das andere ist schlecht, das eine wollen wir, das andere nicht. Sondern sie benennen meines Erachtens rechtliche Befugnisse. Die Weltrepublik wäre als ein Riesenstaat mit aktiven Souveränitätsbefugnissen ausgestattet. Und das ist etwas, was Kant ganz klar meines Erachtens ablehnt. Die Befugnisse des Friedensbundes dagegen beschränken sich auf solche reaktiven Befugnisse, die zur Verteidigung und Abwendung von Kriegen erforderlich sind. Also die meisten Zitate stammen aus seiner Schrift zum ewigen Frieden und es geht eben Kant genau darum, wie können wir einen Frieden zwischen Individuen und zwischen Völkern sichern. Das ist das, die Agenda. Also Befugnisse, die zur Verteidigung, inneren Verteidigung und zur Abwendung von Kriegen erforderlich sind. Nun ist aber die Frage, warum entscheidet sich Kant dann überhaupt für den Friedensbund, wenn doch die Vernunft eine Weltrepublik nahelegen würde? Ich denke, seine Entscheidung gründet im Begriff der Souveränität, der staatlichen Souveränität. Nun wäre es aus begriffslogischer Sicht Unsinn, einer Weltrepublik, einem zentralistischen Weltstaat, äußere Souveränitätsbefugnisse zu gestehen. Gegen wen souverän? Gegen Aliens from Outer Space, gegen Raumwesen, die invadieren. Kann man natürlich weiterdenken, sofern es mehrere Welten gäbe, die wie unsere verfasst wären, könnte das interessant werden. Aber ich denke mal, für Kant macht das einfach zu seiner Zeit keinen Sinn. Und der Weltrepublik innere Souveränitätsbefugnisse zu gestehen, ist aus zwei Gründen unmöglich. Erstens, es ist begriffslogischer Unsinn, darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Zweitens, und darauf werde ich etwas später eingehen, es widerspricht Kants lexikalischer Ordnung von Legitimität und Effektivität. So, zunächst einmal zu 2.1. Warum ist das unsinnig? Naja, die Staaten untereinander befinden sich in einem äußeren Naturzustand, weil und solange sie keine rechtlichen Beziehungen miteinander eingehen. Im Innern aber sind sie der Pflicht zur Verrechtlichung bereits nachgekommen, indem sie sich jeweils als ein Volk, ein Staatsvolk, rechtlich verfasst haben. Das heißt, sie haben, wie Kant schreibt, dass sie irgendwo stehen, als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung. Und da ist das Unsinn. Deshalb schreibt er, es kann von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt. Denn intern sind die Staaten, die Völker nicht gesetzlos, sie sind rechtlich verfasst und ihrer Pflicht, ursprünglichen Pflicht zur Verrechtlichung nachgekommen. Die Überführung der Staaten und der Staatsvölker in einen Völkerstaat, in die Weltrepublik, würde diese Befugnis, die erteilt wurde, negieren. Also als rechtliche Repräsentanten ihrer Völker wurde den Staaten durch diese bereits die innere Souveränitätsbefugnis verliehen. Die innere Souveränität bezeichnet die Befugnis, die Berechtigung im Innern die Ordnung im weitesten Sinne zu organisieren. Die wurde ja schon verliehen und insofern würde die Überführung der Staaten in einen Völkerstaat, einen Riesenstaat, die Befugnis negieren und ein Völkerrecht als ein Recht zwischen Völkern begriffslogisch auch ad absurdum führen. Sie würde, wie Kant dies anhand der Universalmonarchie illustriert, manche von Ihnen werden die Stelle kennen aus dem ewigen Frieden, sie würde die Auslöschung von zuvor separaten Staaten in der Zusammenschmelzung zu einem einzigen Riesenstaat bedeuten. So ist also bereits aus begriffslogischer Sicht die Souveränität von Staaten die Grundvoraussetzung für die Möglichkeit einer Völkerrechtsordnung. Und Kant schreibt hierzu, auch wieder im ewigen Frieden, folgerichtig, die Bedingung der Möglichkeit eines Völkerrechts überhaupt ist, dass zuvörderst ein rechtlicher Zustand existiere. Für Kant können wir sagen, ist also die innere Souveränität der äußeren Souveränität begriffslogisch vorgeordnet. Nochmal, das ist nicht die gleiche, die innere Souveränität, ich habe sie auf die Linke gepackt, bezeichnet, also das ist rechtlich und politologisch ähnlich, funktioniert ähnlich, bezeichnet den legitimen Anspruch von Individuen, sich mit anderen solchen Individuen unter äußeren Zwangsgesetzen zusammenzuschließen, die insofern als selbstgegeben vorgestellt werden können, als sie mit der Vernunft zusammenstimmen. Und wenn hier von äußeren Zwangsgesetzen die Rede ist, werden sicherlich einige von Ihnen unmittelbar verstehen, diese Zwangsgesetze betreffen nur unsere äußeren Handlungen, unsere physischen Handlungen. Nicht, was wir erinnern, unsere Gesinnung, was wir denken, unsere Motivation. Die kann man nicht gesetzlich regulieren. Die ist, wie sie ist. Die Gedanken sind frei, könnte man sagen. Also innere Souveränität, legitimer Anspruch, sich mit anderen unter äußeren Zwangsgesetzen zusammenzuschließen, Volk, die insofern als selbstgegeben vorgestellt werden können, als sie mit der Vernunft zusammenstimmen. Das ist natürlich auch wichtig bei Kant. Werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Die äußere Souveränität dagegen bezeichnet den legitimen Anspruch von Völkern, dass diese Gesetze, diese äußeren Zwangsgesetze darüber hinaus ihren eigenen lebensweltlichen Erfordernissen und damit einhergehenden Vorstellungen entsprechen sollen. Wir haben auf der einen Seite die Vernunft und auf der anderen Seite haben wir die Lebenswelt. Das muss zusammenkommen, erkannt. Das normativ begründete Ideal der Souveränität hat also realrechtliche Implikationen. Und dementsprechend ist auch wichtig, sich zu merken, dass Kant den Begriff Volk nicht als einen Nominator für eine beliebige Ansammlung von Individuen verwendet. Er verwendet den Begriff Volk als einen Rechtsbegriff. Volk ist ein Rechtsbegriff und dieser Rechtsbegriff definiert ein Menschenrecht auf Staatlichkeit, welches nach Verwirklichung in der freien Gleichheit von Staatsvölkern strebt. Und das werden wir sehen, wie das bei Ihnen und im Völkerrecht funktionieren soll. Und auf dieser Grundlage vielleicht zunächst diejenigen, die den ewigen Frieden nicht so kennen, ist ein Friedens, der ist, die Schrift ist im Gestus eines Friedensvertrags, faktischen Friedensvertrags, verfasst. Sie hat Präliminarartikel, das heißt, das sind sozusagen die logischen, transzendental-logischen Grundvoraussetzungen überhaupt für ein Völkerrecht und einen Frieden. Und es hat definitive Artikel, die dann sozusagen unterzeichnet werden. Und auf der Grundlage des Gesagten formuliert er mit dem fünften Präliminarartikel zum ewigen Frieden die Souveränität der Staaten als eine normative Voraussetzung für ein Völkerrecht. Denn er schreibt, Präliminarartikel 5, kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staats gewalttätig einmischen. Sprich, jeder Staat für sich soll seine Souveränität haben und für sich selbst und sein Staatsvolk entscheiden können dürfen. Das Völkerrecht entspringt einem Akt der wechselseitigen Anerkennung von Staaten als voneinander unabhängige, das heißt völkerrechtsautonome Rechtssubjekte. Zwischen ihnen und den anderen Staaten ist keine Mittelperson, sie sind völkerrechtsautonom. Und diese wechselseitige Anerkennung ist die lebensweltliche Realisation der Vernunftvorgabe der gemeinsamen Verrechtlichung von Staaten. Nun wird hier oft behauptet, dass Kant hier schlicht vor der Macht des Faktischen kapitulieren würde. Das heißt, naja, die Welt zu Kants Zeit ist schon in Königreiche und Staaten aufgeteilt, die wollen ihre Macht nicht abgeben, also warum irgendwas anderes machen und anders konstruieren. Aber ich denke, dem ist nicht so. Souveränität ist genauso wie die Autonomie des Individuums ein normatives Gebot der Vernunft. In Entsprechung der grundsätzlichen Würdehaftigkeit des Menschen. Und auf der Basis zieht Kant auch diese Analogie zwischen individuellen Menschen und Staaten und Völkern, Kollektiven. Nun ist die Frage, woher rührt dann die normative Autorität der Souveränität? Müssen wir wieder ein bisschen weiter ausholen. Diese Analogie gründet. Also Kritiker des Glaubens, oder sagen wir, fangen wir an mit den Verteidigern des Glaubens in Kant, den ich gehöre, denen zufolge überträgt sich die moralische Personalität von Individuen mit der Verrechtlichung auf den Staat und begründet damit dessen normative Integrität. Kritiker behaupten dann ebenso regelmäßig, dass sich die Rechte von Staaten und die Rechte von Individuen in ganz entscheidenden Hinsichten unterscheiden, die also diese Analogie nicht zulassen, zunichte machen. Anders als Individualrechte, wird dann argumentiert, sind Staaten durch ein Territorialprinzip sowie ein Prinzip der Staatsgewalt charakterisiert. Also Autonomie und Souveränität, sagen die Kritiker, geht nicht. Aber ich denke, dieser Einwand verfehlt schlicht und ergreifend sein Ziel. Staaten, jetzt holen wir wieder ein bisschen weiter aus in die Politologie, Staaten weisen sich nach Georg Jelineks bis heute maßgeblicher Staatslehre durch drei konstitutive Elemente aus, und Sie haben sie auch wieder auf dem Lichtbild, nämlich ein Staatsterritorium, ein Staatsvolk sowie eine Staatsgewalt, welche für ihr Staatsvolk die innere Ordnung organisiert. Ja, aber wir können sagen, das trifft ähnlich auf Individuen zu. Auch Individuen erkennen wir ein persönliches Territorium zu, welches durch physische Körpergrenzen, und wir nennen sie in der Tat Körpergrenzen, abgegrenzt wird. Und dass sich dieses physische Territorium, dieses Individualterritorium sozusagen, sogar über unseren physischen Körper hinaus entstreckt, offenbart sich, sobald andere eine als angemessen physische Distanz missachten. Und nun fragt man sich, wie ist diese Distanz definiert? Es wird wohl gemeinlich davon ausgegangen, dass das ungefähr 30 Zentimeter sind. Bei mir werden es vermutlich als Nordlicht deutlich mehr. Ich würde gleich zurückgehen. Naja, aber Sie verstehen den Punkt. Und der Besitz, das ist wirklich eine Form von Besitz des Individualterritoriums, beinhaltet Ansprüche auf territoriale Integrität, wie ich gerade gesagt habe, gezeigt habe, und auf Selbstbestimmung. Legitime Grenzüberschreitungen zwischen Individuen setzen Intimität voraus. Ich darf jetzt meinen Mann kurz umarmen. Und die letztere, die Intimität, eine Form von Erlaubnis. Bei Kant wäre das die Eheerlaubnis, und der sind wir auch der Ehepflicht gefolgt, so ist also alles im grünen Bereich hier. Das ist also, verhält sich mit Individuen hier genauso wie mit Staaten. Auch wenn ich eine Staatsgrenze überschreite, also idealiter, wir kennen die heutige Situation und können sie kontrovers diskutieren, wenn ich eine Staatsgrenze individuell oder als Kollektiv überschreite, benötige ich normalerweise eine rechtliche Erlaubnis dazu. Ich denke, das ist, lässt sich wunderbar analogisieren. Und nun ist also das Staatsterritorium, das Individualterritorium, denke ich, hält. Die Erfahrung der eigenen Körpergrenzen ist tatsächlich auch unerlässlich zur sogenannten Individuation, das heißt zur Selbstwerdung im kognitiven und im materiellen Sinn. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, Entwicklungspsychologie. Die Selbstwerdung, physiologisch, neurologisch und psychologisch, bedeutet ein Gewahrwerden des physischen, mentalen und motivationalen Eigenseins gegenüber anderen und deren Willen. Das heißt, eine Form von personaler Souveränität oder Autonomie. Ich denke, in genau diesem Sinne lässt sich die generelle Analogie zwischen Staaten und Individuen trotz augenscheinlicher Unterschiede durchaus verteidigen. Ich glaube, da verfehlt die Kritik ihr Ziel. Noch wichtiger als die Haltbarkeit dieser Analogie ist aber ein anderer Punkt, nämlich, und jetzt kommen wir zu Punkt 2.2, wie ursprünglich angekündigt, ich hoffe, dass ich auf der richtigen Slide bin, nämlich Kants lexikalische Ordnung von Legitimität und Effektivität. Die Rechtssubjektivität von Staaten bei Kant und im Völkerrecht gründet ganz direkt in den kollektiven Ansprüchen der Völker auf Selbstverfassung oder Selbstverfasstheit und Selbstbestimmung. Staaten sind, das ist auf das Lichtbild gepackt, Staaten sind Realisationen des Rechtsanspruchs und des Rechtswillens von Individuen, sich unter Rekurs auf Merkmale, die sie selbst als relevant erachten, als ein Volk, also ein Volk zu erkennen und rechtlich zu verfassen. Weder das Völkerrecht noch Kant liefern eine allgemein verbindliche, materielle, inhaltliche Definition des Volksbegriffs. Das Völkerrecht verweist lediglich auf sogenannte subjektive und sogenannte objektive Identifikationsmerkmale und diese stellen sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe dar, deren Materialisierung auch eine Werteeinfüllung beinhalten kann. Das heißt, diesbezügliche Mitgliedschaftskriterien, Volksmitgliedschaftskriterien, schönes Wort, sind weder analytisch im Volksbegriff enthalten, noch sind die Kriterien, die in diesem Zusammenhang regelmäßig geltend gemacht werden, rechtlich, völkerrechtlich geltend gemacht werden, im Sinne einer normativen Hierarchie qualifiziert. Nun wird meiner Erfahrung nach in Westeuropa hauptsächlich ein verfassungs- und kulturnationaler Volksbegriff forciert und verwendet, aber der ist keineswegs verbindlich, weder bei Kant noch beim Völkerrecht. Und ich denke mal, dass sogar überwiegend global gesehen die Völker sich eher in Folge oder gemäß irgendeiner Form von ethnischem Volksbegriff verfassen. Wie gesagt, weder bei Kant noch im Völkerrecht ist da irgendeine Vorgabe. Ist alles erlaubt. Die einzigen regelmäßig hervorgehobenen Grundelemente für Volkszugehörigkeit im Völkerrecht sind die Selbstgewissheit und die Selbstvergewisserung, ein Volk zu sein. Und dementsprechend bemerkt auch der UN-Spezialkommentator für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, Christo Schmidt, rumänisch, ich spreche ihn sicherlich falsch aus, und Sie haben das Zitat auf der Slide: "The fact is that whenever in the course of history a people has become aware of being a people, all definitions have proved superfluous." Brauche ich nicht übersetzen, oder? Verstehen Sie so? So. Und was hierbei ganz entscheidend ist, ist, dass staatliche Souveränität unlösbar an die Selbstbestimmung der Völker gebunden ist. Und in dem Zusammenhang gilt es, zwei unterschiedliche Akte zu unterscheiden. Das wird ein bisschen technisch, ich hoffe, es wird nicht verwirrend, sonst müssen Sie nachfragen. Es gibt also den sogenannten staatskonstituierenden Akt und den volkskonstituierenden Akt. Der staatskonstituierende Akt, das heißt der Akt der Staatswerdung, ist einer der wechselseitigen rechtlichen Anerkennung selbstkonstituierter Völker innerhalb eines gemeinsamen völkerrechtlichen Rahmens. Das heißt, eine Gruppe von Menschen definiert sich selbst in Selbstgewissheit als ein Volk, beispielsweise das österreichische Volk, und vergewissert sich seines gemeinsamen Willens, ein Staatsvolk, unter anderen solchen Staatsvölkern zu sein, durch sein Streben nach Anerkennung seines jeweiligen Staatsterritoriums und seiner jeweiligen Staatsgewalt innerhalb eines normativen Rahmens souveräner Staaten. Dementsprechend schreibt auch Heinze in einem für den deutschen Sprachgebrauch autoritativen Völkerrechtskommentar, meine zweite Bibel: "Grundlegend setzt ein Volk sein Selbstbestimmungsrecht durch die Bildung eines Staates durch. Da jedes Volk gleichberechtigt ist und Selbstbestimmungsrecht hat, braucht sich kein Volk mit weniger als souveräner Staatlichkeit zufrieden zu geben." Und wir zurückkommen zum ewigen Frieden. Wenn Sie den ewigen Frieden gelesen haben, wissen Sie, dass der auch Anhänge enthält zu diesem Vertrag, Vertragsform. Und im Anhang, im Anhang 2, Einhelligkeit der Politik und Moral, setzt auch Kant einen solchen Rahmen gleichberechtigter Staatsvölker als den einzigen mit der Freiheit der Völker zu vereinbarenden rechtlichen Zustand voraus. Fehlt ein Wort. Also hier kommt der Freiheitsgedanke rein. Die Kodifizierung dieser normativen Gleichheit und Freiheit durch das Souveränitätsprinzip soll für Kant die Eliminierung von Krieg sichern. Und ich denke, Kants Behauptung einer diesbezüglichen Einhelligkeit der Politik mit der Moral bekräftigt, dass die gleiche souveräne Freiheit der Völker nicht nur deren natürlichen Bestreben entspricht, sondern tatsächlich einer moralischen Vorgabe der Vernunft. Die Freiheit und die Gleichheit sind moralisch vorgegeben, sowohl unter Individuen als auch unter Völkern und Staaten. Nun haben wir also die Volkskonstituierung und die Staatskonstituierung. Und der staatskonstituierende Akt ist dabei dem volkskonstituierenden Akt, also dem Zitat Kant, wo ist er denn? Das ist der falsche Slide.
Ganz oben.
Ganz oben, ah, ja. Der staatskonstituierende Akt ist also dem volkskonstituierenden Akt, also dem Akt des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird, welche auch die Form der Regierung begründet, das heißt die Art, wie der Staat von seiner Macht vollkommen Gebrauch macht, republikanisch oder despotisch, begriffslogisch und normativ nachgelagert. Volkskonstituierender Akt und dann der Staatskonstituierende Akt. Und der staatskonstituierende Akt bezeichnet den Eintritt selbstkonstituierter und selbstverfasster Völker in völkerrechtliche Beziehungen, die ihre Eigenstaatlichkeit befestigen sollen. Während der vorgelagerte volkskonstituierende Akt, nochmal, um das nochmal zu wiederholen, von eingangs die Entscheidung bezeichnet, von Individuen im Naturzustand sich im Sinne der vernünftigen Freiheit den zwangsbewährten Gesetzen einer gemeinsamen Staates zu unterwerfen. Kant gießt die Souveränität der Staaten als Voraussetzung für den Rechtsfrieden zwischen Völkern mit seinem zweiten Präliminarartikel in politisch-rechtlicher Form. Dieser liest sich Präliminarartikel. Zweitens, es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staat durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Kein Volk könnte einer solchen Transaktion zustimmen, denn dies hieße die Existenz seines Staates mit einer moralischen Person aufheben und aus der letzten eine Sache machen. Und wieder die Analogie. Wir haben das Individuum und die moralische Person, die in mir hoffentlich verkörpert wird, also hoffentlich werde ich der gerecht. Das Gleiche gilt auch für Kollektive, für Völker und deren Staaten. Das heißt, man könnte dem nicht zustimmen, denn es würde nicht nur die Existenz eines jetzt 2025 hier auf diesem Territorium bestehenden Staat aufheben, sondern dessen moralische Personalität. Das geht nicht und aus der letzten eine Sache machen. Kants zweiter Präliminarartikel schützt das autonome Subjekt individuell und im Kollektiv gegen Verdinglichung durch die eigene Staatsgewalt. Hier geht es ja erstmal nur um die eigene Staatsgewalt, die nicht sagen kann, der König oder die Baroness kann nicht sagen, hier, wir verschenken euch an oder treten euch ab. Das geht nicht. Also zunächst einmal hier die Verdinglichung durch die eigene Staatsgewalt, also dagegen von dieser als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht zu werden. Denn, und das finde ich eine wunderschöne Passage zum ewigen Frieden, der Staat ist so Kant keine Habe. Der Staat ist keine Habe, Patrimonium, sondern er ist ein lebender Organismus, über den niemand anders als er selbst zu bieten und zu disponieren hat. Das heißt, der Staat ist eben nicht nur ein Stück Land, sondern ein Stamm, schreibt er. Der Staat ist ein Stamm, dessen Wurzeln in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft von Menschen liegen. Finde ich ganz wunderschön. Der Staat als Organismus. Und Kants Ausführungen, nicht nur hier, aber insbesondere auch hier, legen nahe, dass er nicht nur dem Individuum, sondern auch dem Staatsvolk eine Würde tatsächlich zuerkennt. Das finde ich wichtig. Das Individuum hat eine Würde, das ist keine Sache. Kant unterscheidet zwischen Sachen, die einen Preis haben, und Personen, Menschen, Individuen, die eine Würde haben. Und ich denke, das überträgt sich genauso eben aufs Kollektiv. Er kennt im Staatsvolk eine Würde zu. Die Würde selbstbestimmter Völker ist aus normlogischer Sicht der wechselseitigen Anerkennung der Staaten als deren rechtliche Repräsentanten vorgelagert. Entsprechend dieser normativ-logisch vorstaatlichen Natur ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur in der Charta verankert, sondern zudem als ein kollektives Menschenrecht kodifiziert, und zwar in den beiden ersten Artikeln der jeweiligen Menschenrechtsakte von 66, das war der Pakt zu politischen und bürgerlichen Rechten, und der Pakt, der zweite Pakt, soziale, kulturelle, ökonomische Rechte. Und hier haben wir wieder das, was ich vorhin meinte, dass es ist ein kollektives, sogenanntes kollektives Menschenrecht, Selbstbestimmung, das heißt, es ist ein Recht, das von Individuen gleich wie nur im Kollektiv wahrgenommen werden kann, aber an das Individuum rückgebunden. Es ist ein Recht, das unlösbar an das Individuum rückgebunden ist, aber nur durch Kollektive realisiert werden kann. Jedem Volk wird hierdurch das Recht zugeschrieben, frei über seine eigene politisch-rechtliche Ausrichtung, die Gestaltung seiner ökonomischen, sozialen, kulturellen Institutionen sowie die Entwicklung und Nutzung seiner, das sind später, seiner natürlichen Ressourcen und Mittel zu entscheiden. Und dementsprechend darf auch kein Volk, und das ist das Gleiche im heutigen Völkerrecht, unerkannt, ein Volk darf niemals der zur Sicherung seiner dauerhaften politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen Existenz als Volk erforderlichen Mittel beraubt werden. Aus autonomietheoretischer Sicht ist die Rechtfertigung nationalen und internationalen Rechts nur möglich auf der Grundlage einer wechselseitigen Anerkennung als individuelle und kollektive Rechtssubjekte und des damit einhergehenden Anspruchs auf Selbstbestimmung, wie sie von Kant ursprünglich formuliert wurden und sich im heutigen Völkerrecht auch wiederfinden. Das heißt, die Selbstbestimmung der Völker, könnte man sagen, ist der Ursprung aller Verrechtlichung. Sie ist im übertragenen Sinne Kielsens, was ich, Sie eventuell schon mit Kielsen Kontakt hatten, also theoretisch, sie ist im übertragenen Sinne Kielsens die Grundnorm, könnte man sogar sagen, des Völkerrechts. Die Grundnorm des Völkerrechts, dessen transzendental logische Voraussetzung. Und im Einklang mit Kants zweitem Präliminarartikel können wir diese Grundnorm vielleicht folgendermaßen formulieren: Der Anspruch eines selbstkonstituierten Volkes auf selbstbestimmte Verrechtlichung ist zu respektieren. Und dieser Anspruch, ist ja erstmal nur ein Anspruch, kein Recht, strebt nach Anerkennung, das heißt völkerrechtliche Realisierung in der positivrechtlichen Geburtsnorm des Völkerrechts. Geburtsnorm des Völkerrechts, das ist ein Begriff, den der Reinhard Merkel mal geprägt hat vor langer Zeit, ist Ihnen sicherlich in den Zeitungen auch vor vielen Jahren schon begegnet. Und die mit, im Einklang mit Kants fünftem Präliminarartikel wiederum, da hatten beide auf den Lichtbildern, können wir die Geburtsnorm des Völkerrechts dann folgendermaßen vielleicht formulieren: Der Souveränitätsanspruch des Rechtsrepräsentanten eines Volkes zur Realisierung von dessen Selbstbestimmung ist zu respektieren. Lässt sich vielleicht noch ein bisschen weniger sperrig formulieren. Wenn Sie eine Formulierung haben, geben Sie mir Bescheid. Ich tue mich da immer schwer. Aber ich glaube, wir verstehen alle, was gemeint ist. Ich bin meiner Zeit voraus. Jetzt kommen wir zu Selbstbestimmung und der Frage der Selbstgesetzgebung. Die hatten wir schon. Meine Güte, ja. So, also individuelle und kollektive Selbstbestimmung bedeutet selbstredend auch Selbstgesetzgebung bei Kant und auch für das Völkerrecht. Nun gibt Kant keine klare Antwort darauf, ob Selbstgesetzgebung faktisch realisiert werden muss oder ob sie auch kontrafaktisch gedacht sein kann. Er insistiert sogar, dass die republikanische Verfassung nicht, und zwar auf gar keinen Fall nach Kant, mit einer demokratischen Verfassung zu verwechseln sei. Und als Grund hierfür wird gemeinhin angenommen, dass Kant einfach nicht der Zensur zum Opfer fallen wollte. Ja, ich denke, das ist ein bisschen kurz gedacht, denn ich glaube nicht, dass Kant ein furchtsamer Mensch war, ein grundehrlicher und systematischer und analytischer Mensch. Und so erscheint es mir auch überzeugender, dass Kant den aufgeklärten Monarchen, von dem er ja so viel spricht, Friedrich den Großen, in seiner Zeit, für gleichermaßen legitim hält wie eine aufgeklärte Wählerschaft. Warum ist der aufgeklärte Monarch genauso legitim in seiner Herrschaft wie die aufgeklärte Wählerschaft? Naja, ich denke, weil Vernunft ebenso wenig wie Wahrheit eine Funktion von Mehrheiten ist. Der bloße Umstand, dass eine Mehrheit etwas für gut oder wahr oder für richtig hält, bedeutet nicht, dass es das tatsächlich auch ist. Und insofern, der Punkt ist die Vernunft und das Folgen der Vorgaben der Vernunft und nicht, ob nun eine Mehrheit sagt, das ist gut, das ist richtig, das wollen wir oder nicht. Das ist also eher kontrafaktisch gedacht. Und seine, jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch, aber ich denke, es wird kein Problem sein, seine diesbezüglichen Ausführungen betreffen die Form der Regierung, die Forma Regiminis, also die Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht, republikanisch oder despotisch, nicht aber die Form der Beherrschung, die Forma Imperii, also die Personen, welche diese oberste Staatsgewalt ausüben. Der Republikanismus auf der Slide gründet auf dem Prinzip der Trennung von ausführender Regierungsgewalt, von Exekutive und Legislative, gesetzgebender Gewalt. Demokratie dagegen wäre aus begriffslogischer Sicht für Kant ein Despotismus, Zitat, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wieder einen, mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen, welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. Also sagt, das ist, macht keinen Sinn, das ist begriffslogischer Unsinn. Als eine Regierungsform, die insofern, schreibt sogar, nicht repräsentativ ist, das ist ja der Punkt dabei, ist sie eine Unform. Die Demokratie ist bekannt eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens sein kann. Da kann man natürlich ganz viel zu sagen, werde ich jetzt lassen, ist auch viel dazu gesagt worden und man kann das auf unterschiedliche Art und Weise fassen und kann das Problem auch umgehen. Nun könnten wir uns natürlich fragen, wenn wir sagen, das Faktische ist nicht zwingend erforderlich, kann alles auch kontrafaktisch gedacht sein, wäre meine nächste Frage, ja, kann denn damit alles recht sein? Bedeutet das, dass wir dann einfach irgendetwas entscheiden und zu Recht machen? Ja, also, Anspielung auf Kelsen, kann alles recht sein, ungeachtet seines Inhalts. Dem ist bei Kant natürlich nicht so. Bei Kelsen auch nicht ganz. Kant benennt wieder im Anhang zur Einhelligkeit von Politik und Moral zum ewigen Frieden sogenannte Probiersteine der Vernunftkompatibilität von Recht. Und deren gibt es mindestens drei. Um das nun also die Problematik Republik und Demokratie ein bisschen zu entkräften. Der erste ist die sogenannte Transzendentalformel des öffentlichen Rechts. Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind Unrecht. Geheime Abmachungen, Gesetze, die nicht veröffentlicht werden und nicht veröffentlicht werden können, sind Unrecht. Ja, ich muss ein Gesetz kennen können und verstehen können, um ihm zu folgen. Publizitätsformel. Zweitens die Selbstgegebenheitsfähigkeit und die erörtert er im Kontext der Religionsfreiheit und zwar in der Frage, was ist Aufklärung? Da schreibt er, der Probierstein alles dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage, ob ein Volk sich selbst wohl solch ein Gesetz auferlegen könnte. Das ist aber, wie gesagt, wenn er schreibt, also es liegt in der Frage, ob ein Volk sich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte, fragt er nicht, ja, was wollen wir da, was wollt ihr denn haben? Demokratie, ihr macht euer Kreuzchen, schreibt dies und das, Petition, darum geht es nicht. Ja, es ist keine Subjektivität drin, das hat eine Objektivität. Und das kommt meines Erachtens in der Negativformel des öffentlichen Rechts zum Ausdruck. Ich habe sie nicht komplett aufgeschrieben. Das betrifft auch, steht auch im Zusammenhang, das ist ein Gemeinspruch zur Theorie und zur Praxis. Das ist nochmal eine andere Schrift, die auch seine politische Theorie enthält. Unterschreibt er in der Negativformel des öffentlichen Rechts das allgemeine Prinzip aber, wonach sein Volk seine Rechte negativ, das ist bloß zu beurteilen hat, was von der höchsten Gesetzgebung als mit ihrem besten Willen nicht verordnet anzusehen sein möchte, ist in dem Satz enthalten, was ein Volk über sich selbst nicht beschließen kann, das kann der Gesetzgeber auch nicht über das Volk beschließen. Also wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, was ein Volk subjektiv betrachtet und gerade mal haben möchte 2025 bei Kant, sondern es geht darum, was es aus objektiver Sicht nicht wollen könnte. Das ist ein Probierstein des Gesetzes. Und dazu, ich werde noch darauf zurückkommen. Das heißt, es ist ziemlich deutlich, von dem Gesagten das und Zitierten, dass legitime Herrschaft sich für Kant an einem Formalprinzip der Machtausübung ausrichtet und an objektiven Probiersteinen der Vernunft, nicht an irgendeinem inhaltlich definierten Postulat oder irgendeiner Ideologie. Und was hierbei wichtig ist insgesamt, ganz grundlegend, ist, dass für Kant Staat und Volk diachronische Konzepte sind. Staat und Volk sind diachronische Konzepte. Kant unterscheidet zwischen dem Volk und dem Staat an sich und deren Verkörperung in Raum und Zeit. Und dies ermöglicht, das ist ganz essentiell für ihn und auch fürs Völkerrecht, denn dies ermöglicht die Unterscheidung zwischen der Legitimität von Institutionen und der Legitimität von faktischen Amtsinhabern, also Regierungen als Repräsentanten, zeitliche Repräsentanten ihrer Völker. Man könnte sagen zum Beispiel, es ermöglicht die Unterscheidung zwischen der legitimen Existenz eines russischen Staates als Rechtsverkörperung des russischen Volkes und auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Legitimität seiner faktisch herrschenden Repräsentanten, sprich heutzutage Putin. Das können wir unterscheiden. Im Souveränitätsprinzip begrenzt Kant Kants Unterscheidung das, was eine oberste Staatsgewalt als räumlich-zeitliche Repräsentation ihres Staates legitim über ihr Staatsvolk bestehen darf. Sie darf etwa keine grundlegenden Souveränitätsbefugnisse an andere Staaten oder supranationale Institutionen übertragen. Die österreichische Regierung dürfte jetzt beispielsweise nicht sagen, na gut, wir übertragen unsere Haushaltsoberhoheit an die EU. Das wäre nach Kant nicht möglich. Das wäre eine Souveränitätsverletzung. Und im Selbstbestimmungsprinzip begrenzt Kants Unterscheidung auch die Zwecke, welche ein Volk als räumlich-zeitliche Repräsentation seiner selbst legitim verfolgen darf. So darf es sich etwa weder selbst auflösen, zum Beispiel durch freiwillige Übereignung an andere Völker, noch in willkürlicher Missachtung bestehender Staatsgrenzen sezidieren. Das letzte ist ein komplexes Thema, das habe ich jetzt erstmal ausgespart, können wir vielleicht in der Diskussion noch aufgreifen. Aber für Kant wäre es also eben auch nicht legitim, wenn das österreichische Volk beispielsweise 2025 entscheiden würde in einem Referendum, wir übertragen uns, wir gehen freiwillig in der EU auf. Wir geben unsere Existenz als österreichisches Volk auf, als Staat, österreichischer Staat. Ganz einfach, weil das geht nicht, weil wir haben die moralische Personalität und wir haben die Repräsentation. Wir sind Statthalter sozusagen. Sie sind Statthalter für das österreichische Volk und für ihre Regierung, jetzige Regierung für den österreichischen Staat. Das, denke ich, ist ganz wichtig für Kant. Also vielleicht noch ganz kurz zur Sezession. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Beispiel, Beispiele sind immer ganz gefährlich in der Philosophie, weil sie zumindest bei mir nie wirklich funktionieren. Also Kontrasezession, es könnte jetzt beispielsweise nicht die beträchtliche russische Minderheit im finnischen Staat, in Finnland, entscheiden, ja, wir sezidieren jetzt einfach. Ja, nein, sie sind nach Finnland eingewandert. Sie sind Teil des finnischen Volkes und können also auch nicht, das ist diese andere Begrenzung, können auch nicht einfach sagen, wir sezidieren hier. Das ist natürlich ein ganz komplexes Thema, ist klar. Und viel Völkerrecht steht dahinter, dass ich hier Ihnen nicht noch zumuten wollte. Also das wird dann sonst zu viel. Okay, ich glaube, wir haben die Prinzipien verstanden. Und bei dieser ganzen Chose sind Volk und Staat sowohl in abstracto als auch in concreto lösbar miteinander verschränkt. Ja, Volk und Staat gehören zusammen, die lassen sich nicht voneinander dividieren. Und dabei ist, wie gesagt, die Selbstbestimmung der Souveränität übergeordnet. Bei Kant und im Völkerrecht ist die Souveränität unlösbar an die Dienstbarkeit der Staatsgewalt gegenüber den Rechten des Volkes und dessen Menschenrechte des eigenen Volkes. So, jetzt komme ich auch fast zum Schluss, was vermutlich auch recht ist bei der Hitze. Ich stehe ja noch. Last Woman Standing. Okay. Kommt wieder ein technischer Begriff aus autonomietheoretischer Sicht. Befugt das Volk, den Staat, es völkerrechtsautonom zu vertreten und die innerstaatliche Ordnung zu organisieren, um seine Fortdauer zu sichern. Jetzt kommen wir wieder, machen wir den Bogen zum Anfang. Ja. Das Volk befugt den Staat dazu, es völkerrechtsautonom gegen andere solche Völker zu vertreten und die innerstaatliche Ordnung zu organisieren, um seine Fortdauer als Volk zu sichern. Selbstbestimmung definiert so die innere und die äußere Souveränität der Staatsgewalt im Sinne der verlässlichen Sicherung von Staat und Volk als solchen, das heißt im diachronischen Sinne. Und damit, denke ich, erklärt sich auch Kants institutionenstrukturelle Entscheidung. Wir gingen aus von der Entscheidung Weltstaat versus Staatenwelt. Und all das unter der Ägide der Sicherung des Friedens. Idealiter sogar des ewigen Friedens. Ein machtmaximierter, zentralistischer Weltstaat wäre ohne Zweifel das wirksamste Mittel zur Friedenssicherung. Man würde einfach seine Gesetze geben und mit aller Gewalt global durchsetzen. Und das gilt sogar nicht nur in Thesi, sondern sogar in Hypothesi. Denn der Weltstaat oder die Weltrepublik entspräche, und das wieder ein Zitat direkt von Kant, sogar dem Verlangen jedes Staats oder seines Oberhaupts, die übrigen Völker unter sich durch List und Gewalt zu vereinigen und sich somit in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, in dem er womöglich die ganze Welt beherrscht. Wäre schon sehr effizient, würde ich sagen. Für Kant aber heiligt der Zweck nie die Mittel, und zwar wirklich nie. Kann schwer sein, aber nein. In einem Reich reiner Vernunftwesen wäre der Weltstaat ein Selbstläufer, beziehungsweise bräuchten wir ja gar keinen Staat. Reine Vernunftwesen bestehen nur aus Vernunft. Sie sind folgenotwendig der Vernunft, den Vorgaben der Vernunft. Sie brauchen keinen Staat. Ja. Das Reich der endlichen Wesen aber, das Reich von uns Menschen, ist geprägt durch deren physische und motivationale Einzigartigkeit, sowohl als Individuum als auch im Kollektiv. Der Weltstaat, die Weltrepublik, ließe sich hier in diesem Erdenreich, Menschenreich, nur durch Gewalt und List errichten, wie Kant sagte, und widerspricht auch in Thesi, also in Hypothesi, ließ er sich nur durch Gewalt errichten und List und widerspricht in Thesi den legitimen Zwecken vernünftiger Sinnenlesen. Wir haben als autonome Subjekte, sind wir selbst gesetzgebend, wir setzen uns selbst unsere Zwecke, sowohl individuell als auch kollektiv. Und das würde dem einfach widersprechen. Sodass der mittels eines Weltstaats hergestellte und gesicherte, womöglich ewige Frieden auf dem Kirchhofe der Freiheit errungen werden müsste. Er würde auf dem Kirchhofe der Freiheit gesichert. Ein im Rahmen von Kants Friedensbund, dem freiwilligen, zu aller Zeit auflösbaren Kongress, permanenten Kongress der Staaten, einen Rahmen im einem Rahmen des Friedensbundes durch den lebhaftesten Wetteifer im Gleichgewicht aller Kräfte hervorgebrachte und gesicherte Frieden. Zwischen souveränen Staaten hingegen verbindet die Völker in der Bewahrung ihres einzigen ursprünglichen Rechts, nämlich ihrer Freiheit, als Individuum und als Volk. Dieser permanente Staatenbund ist natürlich viel weniger effizient als ein Weltstaat mit Blick auf die Friedenssicherung, da er die Praxis gewaltsamer Konfliktlösung durch die Vernunft freiwilliger Verrechtlichung ersetzt. Für Kant, den Philosophen der Freiheit, übertrumpft aber die Legitimität eines solchen Friedensbundes, permanenten Kongresses der Staaten, der auf freiwilliger Verrechtlichung basiert, die größere Wirksamkeit des Weltstaats. Legitimität trumpft Effektivität. Indem er die Völker, indem er selbstbestimmte Völker und ihre souveränen Staaten in der rechtlichen Anerkennung legitimer Interessen verbindet, entspricht er der Natur des Menschen als autonomes Wesen. Wir können mit Kant sagen, Frieden verlangt Freiheit, Freiheit verlangt Recht und Recht verlangt Staatlichkeit. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diese luzide Zusammenschau der verwickelten Verhältnisse, diesen Bestimmungen Völkerrecht Kant. Wir haben jetzt noch wunderbar eine ganze halbe Stunde Zeit für Diskussion, Wortmeldungen. Ich ersuche Sie zunächst um Nachfragen, Stellungsfragen, Diskussionsbeiträge. Es sind sehr viele Punkte angesprochen worden, die uns ja auch unmittelbar betreffen. Bitte.
Sie haben gleich am Beginn gesagt, eine recht begangene Rechtsverletzung an irgendeinem Ort betrifft uns alle, nicht nur dort, die Stelle, wo sie begangen wird.
Genau.
Sie haben auch zu Ihres Vortrags gesagt, Volk und Staat gehören zusammen. Das wird sofort gekommen. Wer gehört zum Staatsvolk? Und die Probleme, die es ja weltweit gibt mit Minderheiten, das ist ja, dass zwar Staatsbürgerschaft gegeben ist, aber bei weitem nicht jetzt denen, diesen Minderheiten, die gleichen Rechte zu gewinnen werden.
Ja, ich denke, das wäre für Kant auch ein ganz großes Problem. Ich würde tippen, dass Kant, also müsste man schauen in der Anthropologie und Ähnlichem, ob es da irgendwas gibt. Aber ich denke, dass Kant eher einen ethnischen Volksbegriff auch vertreten würde. Das heißt, jedes Volk, das sich als ein solches definiert, ist als Volk anzuerkennen. Das war eben diese Grundnorm. Und seine Selbstbestimmung rechtsstaatlich und völkerrechtlich durchzusetzen. Nun haben wir natürlich das Problem, dass das... was in der Theorie richtig ist, in der Praxis dann schwierig ist. Denn wir blicken natürlich zurück auf Jahrtausende von Vermischungen, von Kriegen, kriegerischen Auseinandersetzungen, die Grenzziehungen führen. Ja? Denn es ist ja nun nicht so, einerseits kann es sein, dass eine Minderheit in ein Gebiet einsiedelt und sich dann meines Erachtens eben als im Sinne des Staatsvolks auch zu identifizieren und zu verhalten hat. Auf der anderen Seite haben wir Situationen, wie Sie sprachen Ungarn an und so weiter und so fort. Und ich kenne nur nicht bin kein Kenner der österreichischen Geschichte, aber die KOK und so weiter und so fort und Jugoslawien und die Vielvölkerstaaten, das sind ganz große Probleme, die man natürlich, Kant würde halt einfach sagen, man müsste das rechtlich lösen. Das Wichtigste ist, dass wir keine Kriege gegeneinander führen, sondern dass wir es rechtlich untereinander ausmachen. Und das ist natürlich auch im Völkerrecht ganz enorm diffizil. Und das Selbstbestimmungsrecht der Völker und auch damit die Oberhoheit über die eigenen Ressourcen, das wurde ja ganz virulent in Folge der Dekolonialisierungsprozesse. Da kam das Ganze richtig zum Tragen. Und da wurde aber im Völkerrecht, ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft bei Ihrer Frage, da wurde dann im Völkerrecht einerseits mit Blick auf diese Prozesse gesagt, ja, also Selbstbestimmungsrecht der Völker, das bedeutet, Kolonien gehen überhaupt nicht, sagt auch Kant ganz explizit dagegen, das ist eine Verdinglichung. Gleichwohl wurde gesagt, die bestehenden Grenzen sichern wir unter Rückgriff auf das Utipositates-Prinzip. Das heißt, die Grenzen, die jetzt gezogen sind durch die ganzen Kriege, die sichern wir so. Ja. Und ich denke aber, das würde mich jetzt zu weit führen, weil ich habe einige Aufsätze auch zur Verfügung gestellt, in denen ich das ein bisschen näher anspreche. Der Punkt ist, es kann keine willkürliche Sezession geben. Eine andere Frage ist natürlich, wie ist es beispielsweise mit dem katalanischen Volk in Spanien? Als ein Volk versteht, eigentlich müsste man dem Völkerrecht zufolge sagen, es vergewissert sich oder versteht sich, erkennt sich als ein Volk, das ja auch geschichtlich so, das ist ja auch dokumentiert und ist belegbar, und müsste jetzt ein Recht auf Sezession haben. Auf der anderen Seite würde vermutlich, also zum einen das Völkerrecht, aber auch Kant sagen, naja, aber was wir nicht haben können, ist dann, dass dann plötzlich hier und da und überall irgendwelche Völker aufstehen und sagen, also bis in die kleinste Einheit, ja, aber wir. Denn das würde einfach nur komplett die Ordnung zerstören, das System zerstören und zu Kriegen führen. Also wie gesagt, wenn sich das rechtlich regeln lässt, denke ich mal, würde Kant sagen, okay, ist gut. Aber er würde halt sagen, das ist zu Unrecht, das ist schon mal Unrecht, dass solche Grenzen durch Krieg gezogen wurden. Aber das ist halt unsere Lebensrealität. Ja, ich könnte sagen, es war ein ganz großes, und manche sagen das, manche Historiker außerhalb Deutschlands insbesondere, war ein ganz großes Kriegsunrecht, dass beispielsweise West- und Ostpreußen annektiert wurden, abgegeben wurden. Ja. Insbesondere an die Sowjetunion, Sie erinnern sich, Königsberg. Ja, aber wir müssen halt damit leben. Was wäre jetzt ich habe selbst auf der einen Seite französischen Adel, auf der anderen Seite bin ich Ostpreußin, daher Kant. Soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, ja, aber ich möchte bitte Königsberg und Insterburg zurück, weil ich Ostpreußin bin und es gibt noch Ostpreußen. Das geht nicht, man muss das Ganze irgendwie lebensweltlich, rechtlich auch vermitteln.
Ich glaube, als Zusatz, jetzt wenn wir uns den Russland-Ukraine-Konflikt ansehen,
ja.
Da wird aber der Vorschlag gemacht, quasi, man möchte ja endlich Frieden haben, dass die eher pro-russischen Gebiete
ja.
Im Osten, dass man die Leute dort, die dort wohnen, abstimmen
ja.
Lässt, ob sie
ja.
Also,
ja, ja.
In Russland dann zu Russland gehören wollen oder doch
ja.
Zur Ukraine.
Ja.
Würde aber ja, okay, vielleicht trotz zum Frieden werden. Grundsätze werden einfach missachtet.
Ja,
das ist
ja.
Staatssouveränität, das könnten wir sonst geführt
ja.
Und die kriegen auch noch dazu.
Mhm.
So, und dann ist Frieden.
Ja.
Ja, wie lange?
Ja.
Und wenn man dann nicht die Grundpfeiler quasi umgeschlossen.
Genau, und ich denke, das ist auch, ich meine, gerade die Ukraine, denke ich, ich kenne mich mit der Geschichte dort nicht aus, aber das ist ja eine ganz diffizile Angelegenheit. Also inwieweit nicht die Ukraine eigentlich das eigentliche russische Volk sozusagen beherbergt. Also das sehen wir dann aber, wenn wir so einen Vielvölkerstaat haben, durch Eroberungen etc., also insbesondere nur durch Eroberungen eigentlich, man kommt zu einem Vielvölkerstaat und das gibt unglaubliche Probleme, weil es dann immer irgendwelche Minderheiten gibt, die in irgendeiner Form doch sich selbst setzen wollen. Ja. Aber Ukraine, denke ich, ist besonders schwierig, geschichtlich gesehen.
Ja, also ich würde auch sagen, Israel ist besonders.
Ich wusste, dass das kommt, okay.
Das haben wir jetzt warten müssen.
Ja.
Vielleicht wollen Sie da wirklich was dazu sagen. Also, wenn ich das geschichtlich nehme, Palästina, die Balfour Declaration, da wurde eigentlich völlig an den Grundsätzen gerüttelt, dass eine Politik noch in einem anderen Land bestimmen kann, wie ein Land dann aussehen kann.
Ja, das denke ich ist enorm schwierig daran. Ja. Und also ich wollte das eigentlich gerne umgehen, ist klar, dass ich es nicht kann. Und mache mich jetzt nicht lieb, Kind. Sagen wir mal so, ich würde jetzt sagen, meines Wissens nach gab es seit Menschengedenken ein Volk Israel und einen Staat Juda. Also seit Menschengedenken im Wesentlichen. Es gab meines Wissens nach, meines Kenntnisstands nach, nie ein Volk der Palästinenser. Das waren Jordanier, das waren Libanesen, das waren alle möglichen unterschiedlichen Zugehörigkeiten und Stämme. Und das ist jetzt vielleicht böse gesagt, aber so wie ich das verstehe und nach meinem Kenntnisstand, war dieser Begriff des palästinensischen Volkes tatsächlich ein Kunstbegriff, der von Arafat eingebracht wurde. Ja, und das bringt schon Spannungen mit sich. Was Sie aber ansprechen, ist natürlich genau das, dass durch die Briten und durch Kolonialmächte dann willkürlich Grenzen gezogen werden. Da würde ich jetzt einfach sagen müssen, es ist so und wir müssen uns rechtlich dazu verhalten. Ob das nun wie die rechtliche Lösung aussehen würde und müsste, keine Ahnung. Es wird immer wieder gesagt, ja, der Zweierstaat, also die Trennung.
Zwei-Staaten-Lösung,
ja. Das wird, wenn sie auch von vielen Israelis propagiert, es gibt andere, die ihnen sagen werden, das ist vollkommen hirnrissig. Also das ist so miteinander verwoben, das lässt sich gar nicht durchführen. Was ist jetzt die Lösung? Also die Lösung meines Erachtens muss in irgendeiner Form sein, dass es irgendeine Form von Anerkennung gibt und eine Abtrennung, die aber meinerseits zumindest auf der ganz expliziten Anerkennung des Staates Israel fußt und eben auch auf der Anerkennung der gewaltfreien Lösung des Konflikts. Das ist
entscheidend. Also ein Moment, Herr Kollege, noch, aber vielleicht nur ergänzend.
Ja, gerne.
Man könnte die Frage ein bisschen mutatis mutandis auch auf das Verhältnis von in der Türkei und die Kurdenfrage natürlich wenden. Sozusagen, wenn die Kurden nur, sozusagen, ich weiß, das ist lauter heiße Eisen, die Türken sagen, die kriegen schon in der Kindheit beigebracht, es gibt kein kurdisches Volk. Das ist eine reine Setzung. Und die Kurden sagen genau das Gegenteil. Wir sind eigentlich ein Volk, aber man sagt, wir konnten ja nie einen Staat gründen, aus dieser These heraus, sagt man, gut, ihr habt jetzt nie einen Staat, also habt ihr auch keine legitimen Ansprüche, also seid ihr nur eine Untergruppe. Und die Kurden sagen wiederum, die Türken gibt es gar nicht. Das ist eine Fiktion. Wir sind ein Riesenvolk und wir haben aber keinen Staat. Warum haben die Luxemburger einen Staat?
Oh, das möchte ich auch gerne wissen.
Aber wir haben viele Fragen. Der Kollege, ganz links hinten bitte, Herr Kollege Steinmetz.
Ich habe eine Frage, wie wird da die Veränderung gedacht? Weil zum Beispiel die österreichische Identität ist noch nicht sonderlich alt. Also vor 200 Jahren, oder wenn man sie Kafka lässt, dann bezeichnet sie sich als Deutscher, obwohl er in Tschechien gelebt hat, das zu Österreich gehört. Wie wird die Veränderung da gemacht, weil das ja keine Kontinuität notwendigerweise hat?
Was war jetzt Ihre Frage dazu? Also
wie wird erkannt die Veränderung da gedacht? Wie bedenkt er die ein? Oder
ich glaube nicht, dass er die... Ich musste noch mal schauen in den Schriften, ja, insbesondere Anthropologie vielleicht. Ich glaube nicht, dass er das auf dem Kieker hat, ehrlich gesagt. Ja, es ist einfach...
Die Geschichtlichkeit des eigenen Selbstverständnisses als Volk und als Staat.
Ja, genau.
Dieses geschichtliche Bewusstsein.
Ja. Und sobald das da ist, würde man eigentlich sagen, also mit dem Völkerrecht sagen, ist das gesetzt. Aber ich glaube, Kant würde stärker auf bestehenden Grenzen insistieren. Ganz einfach, weil Grenzauflösung, Grenzumziehung können seiner Meinung nach wohl einfach nur durch Gewalt entstehen. Und das ist natürlich Gewalt, ist vollständig abzulehnen bei Kant.
Das lädt natürlich jetzt zu weiteren Fragen ein.
Es gibt viele Fragen.
Bitte.
Ich hätte nur zwei Fragen dazu eigentlich, weil es war ja trotzdem eigentlich zuerst die Souveränität des Individuums und dann erst die Souveränität
des Staates.
Die Autonomie.
Genau.
Und nachdem müsste ja sehr wohl dann endlich eine Gruppe von Personen, die sich als Volk halten, sehr wohl beschließen könnte, entweder dass zwei Staaten zusammengehen oder dass sie sich separieren. Also das heißt, wenn man das Gegebene nämlich einfach als Faktum hinnimmt, könnte es überhaupt nie eine Grenzveränderung geben, außer gewaltsam. So hätte ich das eigentlich nicht verstanden. Und das Zweite ist natürlich auch, wie weit darf dann ein Staat seine Autonomie aufgeben? Das kann ich ja schon bei der Europäischen Union diskutieren, die ursprünglich auch als Militär- oder Verteidigungsunion gedacht war. oder zumindest relativ stark, aber jetzt ja reine Wirtschaftsunion ist und aber auch zumindest in den vier Kernagenten, die der EU übertragen sind, ja ganz massiv in die Souveränität des Staates eingreifen, bis das wirklich die Gesetzgebung für die Einzelstaaten übernimmt.
Na gut, also ursprünglich war ja die Montanunion, ganz einfach mit Blick auf Deutschland und Frankreich und das Verhältnis und den Kampf um Ressourcen, natürlich um Ressourcen. Ja, und das wurde gesagt, wir müssen irgendwie hier einen Frieden in die Jahrhunderte von Kriege hineinbringen und wir machen das mittels der Montanunion. Ich würde sagen, ich denke Kant würde sagen und auch das Völkerrecht würde sagen, dass eine amtierende Regierung keine, also ich unterscheide da zwischen dem, was ich als Kernsouveränitätsbefugnisse kennzeichne und periphere Souveränität oder irgendwas anderes, was ein Reflex aus dieser Kernsouveränität ist. Und ich denke, die Kernsouveränität wird durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker gezogen, durch diese Kategorien, politisch-rechtlich, ökonomisch, kulturell, sozial und so weiter und so fort. Also, wie ich vorhin auch sagte, denke mal, die Aufgabe der Haushaltsoberhoheit ist nicht möglich nach diesem Modell. Die ist illegitim, das geht nicht. Ja, ich kann nicht, denn da würde sich der Staat auflösen. Ich denke mal, der Staat, um überhaupt ein Staat zu sein und seine Aufgaben zu erfüllen, ist darauf angewiesen, dass er selbst mit seinen eigenen Mitteln haushaltet und sie entsprechend einsetzt. Kulturell würde ich genauso sagen. Also es wäre jetzt nicht ein extrem heißes Eisen. Ich denke, dass Formen von oktroyierter Massenimmigration nicht zulässig sind. Weder für Kant noch für das Völkerrecht. Es gibt natürlich ganz viele Ecken und Enden, wo man da ansetzen muss und diskutieren muss. Also wenn so etwas sozusagen zur kulturellen Auslöschung eines bestehenden Volkes führt, denke ich, ist das nicht zulässig. Dann muss man natürlich, wie gesagt, muss man diskutieren, wann und wo und wie und warum. Ja. Rein in Thesen gesprochen. Politisch-rechtlich genauso. Und das ist natürlich auch ganz schwierig mit der EU, denn es wird ja vielfach und seit Jahren argumentiert, über das zum einen das sogenannte Demokratiedefizit der EU und zum anderen darüber, wie weit Europarecht in die staatliche Autonomie rein und die Souveränität reingreifen kann. Also meines Erachtens ist das an vielen Stellen deutlich zu weit gegangen. Ja. Denn und warum ist das illegitim oder schlecht? Naja, weil die Staaten dann letztlich in ihrer ureigensten Souveränität vollkommen verkrüppelt und verstümmelt sind. Und das ist meines Erachtens nicht zulässig. Ja. Und das zugunsten einer Form von, ich setze mich hier immer wieder in Wespennester, aber gut, sei es drum, das in einer Form von wirklich Bürokratie. Also es ist also nicht mehr eine Demokratie in dem Sinne, es ist eine Bürokratie. Es dreht sich alles nur noch darum. Ich halte das für sehr, auch sehr gefährlich in vielfältiger Hinsicht. Und es wird dadurch eben das Subsidiaritätsprinzip, das ja ursprünglich dem Ganzen zugrunde lag und das auch die Bedingung für die Einwilligung der Staaten war, das wird missachtet. Also es gibt bestimmte Bereiche, gut, da wollen wir zusammenarbeiten. Das können wir gemeinsam viel effizienter lösen und viel besser für jeden Einzelnen in Betrachtnahme jeder der Interessen der einzelnen Völker. Es gibt andere Bereiche, da geht es dann zu weit. Und das ist natürlich
difficult. Darf ich kurz einhaken? Ja, die Frage ist natürlich, ob man mit der Mittlung Kants so etwas wie Supranationalität denken kann. Das heißt, hier ist auch die Frage nach der weltgeschichtlichen Stellung Kants mit zu bedenken. Also ich glaube auch von Hegel her gibt es da gewisse Grenzen und zumal von Kant her auch nochmals. Ja. Die Frage ist nämlich, ob nicht, also da würde mich interessieren, wie Sie die Sache sehen. Also über die EU kann man jetzt trefflich streiten und es ist ein Riesenthema, Staatenbund versus Bundesstaat. Aber die, ich denke, spannendere Frage, ich meine, das ist die weltgeschichtlich dringliche Frage für uns. Aber die philosophisch interessante, systematische Frage ist, ob es eine Notwendigkeit gibt, aus dem Ernsten von des Souveränitätsgedankens. Und zwar die Souveränität, gedacht von der Freiheit her, die ursprüngliche Das ursprüngliche Recht ist das Recht der Freiheit auf ihre Manifestation. Mhm. In einem Raum. Der Leiter nimmt einen Raum ein. Mhm. Der Staat nimmt einen Raum ein. Deswegen denke ich, kann auch das Völkerrecht nicht, wie es auch einige Völkerrechtskollegen sagen, ja, einfach so in den Menschenrechten. Das geht nicht. Also das heißt, man muss eigentlich vom Raum her denken. Mhm. Auch. Und dann heißt es immer, das ist aber Schmidt und das ist ganz schlimm. Aber man muss hier eigentlich aber wirklich die Extensionalität hier, denke ich, bedenken. So, aber die Frage ist jetzt folgende. Ob es nicht notwendigerweise erforderlich ist, im Durchdenken der Souveränität des Staates, also als höher, den Schritt vom Internationalen zum Supranationalen, zum Überstaatlichen zu machen. Und zwar, die Überlegung ist die folgende. Der Staat hat seine Souveränität und gerade das, denke ich, steht alles in Konsequenz des kantischen Gedankens. Wir haben ja hier, Sie haben das ja schon gezeigt, der Staat hat seine Souveränität nicht in sich unmittelbar, sondern er verdankt sie der Anerkennung anderer. Das heißt, die Staatskonstitution ist eigentlich vermittelt sich durch die Anerkennung, durch die anderen Akteure. Also das heißt, wir haben eine Wechselwirkung. Das heißt, der Staat kann nur seine geistige Existenz, wie alle geistige Existenz, verdankt sich der Anerkennung. Also so hat er also seine Selbstständigkeit nicht unmittelbar in sich als Staat, sondern er verdankt sie der Anerkennung der anderen. Wenn man nun das als theoretische Prämisse nimmt und in einem zweiten Schritt bedenkt die Geschichte, die Weltgeschichte, das heißt die Geschichte der Nationalstaaten, die jeder Staat, auch Austria hat, Österreich hat gemeint, Austria, Erit, in Orbe, wie heißt Österreich? Die Deutschen haben gemeint, Deutschland über alles. Die Briten haben gemeint, Rule Britannia. Also alle haben in diesem Nationalgeist, haben sie gemeint, sie hätten eine unmittelbare Selbstständigkeit und an ihrem Wesen könnte die Welt genesen. Das hat jeder geglaubt eigentlich. Also jeder, der sich als Akteur in einer noch kolonialen Zeit bewegt hat. Nun hat man aber die Erfahrung gemacht in den zwei Weltkriegen, dass diese Bezüglichkeit der Staaten aufeinander ihr Schicksal ist. Im Guten und im Schlechten. Deswegen der Brian Kellogg-Bug. Ne? Weil dann heißt es ja, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, der Vertrag negiert, also das Recht negiert zwar den Naturzustand, aber das Recht generiert auch die, wir sind gemeinsam gefangen und wir müssen jetzt eingreifen in den Krieg. Also die Pakte, die führen mich dann auch in den Krieg hinein. Das heißt, man hat verzweifelt versucht, den Krieg zu ächten, was natürlich schwierig war. Ne? Aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Einsicht gedämmert, dass wir eigentlich unsere Selbstständigkeit haben, nur in unserer Bezüglichkeit. Das heißt, das ist also ein höherer Schritt im Bewusstsein. Das heißt, ich habe im Bewusstsein, dass meine Selbstständigkeit immer vermittelt ist, mediatisiert. Durch das Verhältnis zu anderen und nicht nur zu einem anderen, sondern durch viele andere oder durch einen Kreis, wo wir sagen, die westliche Welt, Europa oder was auch immer. Das heißt, die Antwort auf diese Erfahrung war, dass man also den Schritt in die Überstaatlichkeit gemacht hat. Und die Überstaatlichkeit wäre jetzt, logisch gedacht, die, Sie verzeihen, dass ich da jetzt, aber ich muss das ausholen, weil sonst glaube ich, versteht man die Frage, wie ich meine, nicht ganz richtig. Die Überstaatlichkeit heißt jetzt nicht nur Zwischenstaatlichkeit, wo die Verhältnisse zwischen den Staaten, so Handelsverhältnisse oder wie auch immer, Nutzenkalkülsachen sind, sondern aus dem Anerkennen des anderen geboren, die Substantialisierung dieser Relation. Das heißt, die Relationen, wir stehen in den Relationen und die werden jetzt substantialisiert, indem sie institutionalisiert werden. Und die EU ist das 2008 als Rechtsperson geworden, mit dem Vertrag von Lissabon, wenn ich richtig erinnere, 2008. Da kommt, als Rechtsperson hatte sie die Regelungsmacht. Und dann beginnt all diese Geschichte. Ja? Und da kann man jetzt diskutieren, ist das sinnvoll oder in welchem Ausmaß. Aber das finde ich ist eine sekundäre Frage. Die primäre Frage ist weltgeschichtlich spannend. Ist dieser Schritt in der Fortführung des Souveränitätsgedankens nicht notwendig erforderlich zu dieser Überstaatlichkeit?
Ich denke nicht. Nee, weder bei Kant noch im Völkerrecht. Also, und die gleiche Problematik haben wir zwischen Individuen. Denn ich existiere, ich verstehe mich als Individuum, sowohl im, also wenn wir von Adam Smith beispielsweise ausgehen, im moralischen Sinne und auch im psychologischen Sinne, nur in der Interaktion mit anderen. Ansonsten bin ich Kaspar Hauser. Wenn ich keine Interaktion mit anderen habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, der Punkt ist natürlich die Anerkennung, das ist klar, aber darum geht es Kant natürlich auch. Ich habe zu respektieren, dass der andere ein autonomes Subjekt ist. Ich habe zu respektieren, dass dieses Volk oder dieses Staatsvolk gleichermaßen frei und also eben gleich im Verhältnis zu mir ist, wie ich zu ihm und anderen. Das ist eine Wechselseitigkeit, das ist eine Multipolarität auch. Ja. Aber ich denke nicht, dass daraus dann eine, das ist bei ihm, denke ich, eben gerade nicht so, dass dann so eine Form von
Also
natürlich.
Aber die Sache nachher
ja, natürlich. Ist das Völkerrecht und faktisch gesehen besteht, ist ein Staat, wenn er von anderen Staaten anerkannt wird. Ja. Ich könnte sagen, ich bin ein Staat, sofern mich niemand anerkennt als Staat, bin ich es nicht. Ja. Es ist alles, geht alles auf die rechtlichen, in die rechtlichen Beziehungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
Und gehört die gelebte, die Frage lässt sich vielleicht auch so zusammen kürzen, gehört die gelebte Anerkennung dessen in dem Bewusstsein, in dem reifen, geschichtlich vermittelten Bewusstsein, gehört dazu ein Schritt in die Überstaatlichkeit, der anerkennt, der diese Bezüglichkeiten selbst institutionalisiert. Wo wir dann, also das sind dann die schwierigen Termini von Shared Sovereignty sprechen und so weiter. Ne? Wo wir, weil so wird auch sozusagen der Schritt für die EU begründet. Ne? Eigentlich. Weil sonst umgekehrt müsste man sagen, eigentlich ist das verfehlt von vornherein. Eigentlich müsste man sonst grundsätzlich ja sagen, die EU ist ja sozusagen egal, was wir eigentlich abgeben an Souveränität, also wenn das jetzt nicht nur eine äußere Wirtschaftsunion ist und wir unser, sozusagen, sobald hier wirklich substanziell geregelt wird, ist das eigentlich schon illegitim. Also ich denke, da gibt es jetzt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder es ist per se, die ist Überstaatlichkeit illegitim, und da könnte man fragen, gut, wo gibt es das auf der Welt sonst, also auf der EU? Da könnte man jetzt über die NATO sprechen vielleicht, inwiefern
die... Ja, oder die Afrikanische Union.
Ja, weil Südamerika gibt es interessanterweise ja nicht. Aber oder wir haben diesen bewussten Schritt in die Überstaatlichkeit und dann stellt, wenn man das anerkennen würde, stellt sich die Frage nach einer Weltgemeinschaft nochmals neu, weil dann würde sich die Anerkennung jetzt auch von überstaatlichen, sozusagen auf dieser suprastaatlichen Ebene auch vermitteln. Ja. Aber ich,
nee, ich denke, also ich denke bei Kant nicht und im Völkerrecht nicht. Also, und EU ja natürlich, ich meine, Kant plädiert ja natürlich, das ist ja der sein Punkt. Es müssen rechtliche Staaten, müssen rechtliche Beziehungen miteinander eingehen. Aber nicht, indem sie sich unter andere, oder das war ja sein Beispiel der Universalmonarchie, das heißt, wir haben einen Monarchen, der ist so erfolgreich, der unterwirft sich alle anderen Staaten.
Dann
haben
wir noch, Gewalt.
Das geht also einfach nicht. Und er würde sicherlich sagen, also der permanente Staatenkongress ist eben ein Schutz- und Abwehrbündnis, aber er zielt darauf ab, eben genau die freie Gleichheit der Staaten zu sichern, gegen äußere Übergriffe. Ja. Und die Staaten dürfen eben ganz und gar nicht weder in die anderen Staaten massivst übergreifen, in deren Souveränitätsrechte, ja, also das berührt natürlich nicht wirtschaftliche Zusammenarbeit und solche Sachen, alles Mögliche möglich, aber nicht diese Abtretung von Kernbereichen der Souveränität komplett. Das liegt gar nicht in deren Verfügungsmacht, ja, als Repräsentation. Ja, und die Idee ist natürlich bei Kant, dass sich diesem permanenten Staatenkongress freiwillig durch ein gutes Beispiel andere anschließen. Das aber, für ihn ist ganz klar, die Staaten müssen zunächst, die Völker sollen sich republikanisch verfassen, gewaltenteilig verfassen. Es muss Rechtsstaaten geben, die dann miteinander in Verbindung treten. Diese Verbindung ist eine freie und gleiche Verbindung, eine rechtliche Verbindung und dient alleine schon durch das Vorbild der Friedfertigkeit. Das ist ja die Idee dahinter, auch das Theorem des demokratischen Friedens in unterschiedlichen Generationen, dient dazu, letztendlich die Welt dauerhaft immer weiter zu befrieden, weil sich immer mehr Staaten dem anschließen werden. Das ist Kants Idee. Ja, aber eben alles rechtlich und nicht durch Gewalt.
Natürlich eine Möglichkeit, die Probleme, die vorher diskutiert worden sind, dadurch zu lösen, dass man sagt, man muss mit einem hegelischen Anerkennungsbegriff rangehen und nicht mit der Begrifflichkeit von Kant. Aber auch wenn man die Begrifflichkeit von Kant wählt, glaube ich, dass sie die Analogie zwischen Autonomie und Souveränität zu stark fassen. Dass ich Person bin, ist nicht das Ergebnis eines hypothetischen Vertrages. Ja, also mindestens den Unterschied muss man machen. Und das führt schon zu einer Ungleichheit. Ja. Wir haben es also in dem zweiten Fall allenfalls mit einer Substantialität zweiten Grades zu tun, wenn überhaupt.
Ja.
Und da muss man sich doch den hypothetischen Vertrag jetzt immer wieder neu Schließbeikunde vorstellen.
Ja.
Das heißt, diese Probleme des Wandels oder so, die muss man damit auch denken, dass es sich, dass sich ein Staat eben nicht eine, ein Volk und auch ein Staat nicht eine natürliche Größe ist.
Volk würde ich jetzt nicht sagen. Der Staat, da kann ich mitgehen, denn da ist ja die Verrechtigung der Vertragen.
Dass der Staat ethnisch befasst sei. Dass das im Grunde ein ethnisches Begriff, ethnischer Begriff
Ich denke mal, dass Kant davon ausgehen würde. Also für mich ist es einerlei. Ja? Also Kant sagt, spricht sich da, soweit ich weiß, zumindest nicht explizit für aus.
Aber er hat ja zum Beispiel sich auch nicht kritisch über die Schweiz geäußert, oder? Auch nicht
da
darüber
würde
geäußert,
doch niemand wagen.
Dass man den Kirchenstaat nicht hätte auflösen.
Nein.
War es ein Verstoß gegen das Recht, dass der Kirchenstaat aufgelöst wurde? Man würde sagen, nee, war kein Verstoß gegen das Recht. Ja. Weil es ein komisches Gebilde war, was irgendwie keinen Sinn mehr gemacht hat.
Ja.
Also so eine Flexibilität braucht man doch irgendwie.
Ja, aber ich denke, der Knackpunkt ist die Verbindung zum Volk. Egal, und da ist es erstmal egal, ob man das ethnisch fasst oder ob man das kulturell, politisch oder wie auch immer fasst. Ja, gibt da ja unterschiedliche, auch bei Mill beispielsweise ganz unterschiedliche Definitionen von Nation. Aber ich denke, das ist kein Vertrag, das ist eine Selbstgewissheit. Wir sind ein Volk. Wir sind in irgendeiner relevanten Form, gehören wir zueinander. Es natürlich, geht natürlich so ein Stück weit auch in diese Idee der Schicksalsgemeinschaft, und da ist natürlich auch auf beiden Seiten, denke ich mal, viel Schindluder mitgetrieben worden. Natürlich, man muss das immer sehr, sehr nüchtern betrachten. Ja. Aber auch nochmal, um auf Sie zurückzukommen, also es ist eben ganz explizit auch der Staatenbund und diese wechselseitige Anerkennung zielt einfach nur auf die Sicherung von gleicher Freiheit, nicht auf Erweiterung, nicht auf Macht. Ergreifung irgendeiner Form überall.
Kant sagte, dass die Sache eben, was zu erwerben ist, zu kaufen ist, dass da die Freiheit und die Vernunft auch nicht zu erwähnen ist. Und man vergleicht aber den Staat und die Gemeinschaft mit einem Stern und mit Wurzeln. Und die Frage stellt sich jetzt nicht, ob das nicht ein Widerspruch ist.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Wenn der Kant das eben mit dem Staat und die Gemeinschaft Stamm und Wurzeln vergleicht, und wenn eben diese gegenseitige Anerkennung, also Wechselwirkung, die Anerkennung fehlt, ob wir dann auch nicht wie ein Stück Holz verkauft werden.
Ja gut, faktisch gesehen vermutlich schon, ja, aber nach Kant gesehen ist das eben unzulässig. Das ist eine Frage ist, was passiert faktisch, die andere Frage ist es legitim? Ja, das ist in der Tat merkwürdig, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich denke einfach, weil der Stamm, wenn er an den Stamm denkt dann, und an die Wurzeln, also den Stamm verkaufe ich ja nur, sobald ich ihn von den Wurzeln abtrenne, oder? Also ich kann nicht, na gut, ich kann natürlich auch die Wurzeln mit Beispielen.
Du bist der kleine Bäumchen.
Wir sind ja gemeinsam entfernen.
Ja, aber es ist in der Tat, das ist interessant, ja. Ja, ich denke, also worauf es ihm dabei ankommt, ist eben zu sagen, es ist nicht irgendwas tot, es ist was Lebendiges. Und es ist etwas, was nicht einfach eine Habe ist, ein Patrimonium, ein Besitz, ein totes Stück Land. Das sind Menschen. Der Staat besteht aus Menschen und hängt an, das sind die Wurzeln. Menschen, die sich miteinander verrechtlicht haben, die sich in ihrer Selbstvergewisserung als ein Volk für wechselseitig, das ist wieder die Anerkennung schon da natürlich mit drin, für wechselseitig rechenschaftspflichtig und rechtspflichtig definieren. Ja. Das ist etwas Lebendiges, das kann man nicht einfach, das ist ja genau sein Punkt. Ich meine, das passiert natürlich und ist in der Regel Unrecht, ja, dass Staaten neu definiert werden, dass Kriege geführt werden. Von all dem will er ja weg, das ist ja genau der Punkt. Aber dafür braucht es das Grundprinzip der Freiheit und der Gleichheit, oder der Gleichheit in Freiheit, könnte man vielleicht sagen. Und natürlich dann der, es muss natürlich, also faktisch muss das natürlich anerkannt werden, würde ich dann sagen. Ja. Denn ich kann mich als frei und gleich definieren, aber es kommt der Dieb oder der Mörder oder weiß der Geier und respektiert das eben nicht. Also natürlich ist da immer irgendwo, auch zwischen Individuen, dass der andere das oder die andere das anerkennen muss und respektieren muss. Und dafür ist ja dann auch Recht und Gesetz idealiter gedacht, dass wenn solche Grenzüberschreitungen passieren, wenn Läsionen passieren, dass dann eingeschritten werden kann. Und bei Kant ist, es gab auch eine Stelle, an dem da kam das vor, das Gleichgewicht aller Kräfte. Also diese Idee des Gleichgewichts ist für Kant ganz enorm wichtig. Es ist immer Anziehung und Abstoßen und alles muss im Gleichgewicht sein. Ja. Genauso, wenn eine Läsion passiert, wenn jemand mich lädiert, sozusagen, muss das Recht das Ganze wieder ins Gleichgewicht rücken, indem jetzt beispielsweise der Lädierer, der Verbrecher, als der Verbrecher definiert, gestraft wird.
Ich habe noch eine andere Frage, wo man sozusagen von einer anderen Landebahn sozusagen auf diese überstaatlichen Verhältnisse kommen könnte. Sie verzeihen, dass ich wähle Sie damit. Aber Kant spricht ja auch von der Wirtschaft und von der Macht der Wirtschaft und der Motivation für den Willen. Also wir haben hier einerseits diese Tendenz, also er schildert das ja so fast gleichsam mechanistisch, aber es sind ja geistige Vorgänge. Einerseits ein Segregieren, ein Zurückziehen, ein sich isolieren, ein sich für sich behaupten, ein Abkapseln, aber über das System der Wirtschaft und über das Pegel, über das System der Bedürfnisse sind wir in Notwendigkeitsverhältnissen, in denen wir ja eigentlich erst bestehen. Wir haben uns, keiner hat die Selbstsuffizienz. Okay, also wenn man das einmal sozusagen, das ist ja auch bekannt da, ne? Und wenn man jetzt das geschichtlich betrachtet, etwas, was sich ja zu Zeiten Kants ja, natürlich kennt er, auch Smith kennt den Außenhandel, also auch Smith weiß schon, das ist ein Verzeihen, dass ich jetzt einen Smith reinbringe, dass die Wirtschaft sich globalisieren muss. Also das liegt in der Logik dieser, sozusagen, dass man hier den Absatzmarkt nach außen suchen muss, billige Arbeit etc. Also das ist kein Zufall, dass das passiert. Aber was bedeutet das für die politischen Einheiten, wenn hier die bürgerliche Gesellschaft sozusagen galoppiert und sich vernetzt global und wir, dass sie sich den Halbleiter aus Taiwan haben und ich weiß nicht, die Äpfel aus Uruguay oder was auch immer. Wir in Verhältnissen existieren, in denen das ja auch eine politische Bewandtnis hat. Nämlich eine politische Bewandtnis im Hinblick bis hin zu geopolitischen, geostrategischen Problemen mit Energie etc. Und jetzt, wenn dann jemand sagt, naja, aber in diesen Verhältnissen, wie sollen wir als kleines Österreich existieren? Wie sollen wir uns als kleines Land behaupten in diesem sogenannten globalen Wettbewerb?
Indem Sie sich den permanenten Staatenkongress anschließen. Beispielsweise mit Norwegen. Das bedeutet aber eben nicht.
Ja, ich verstehe schon. Okay. Ja. Ja, ja. Nein, also ich mache jetzt keine Werbung für die. Aber ich versuche nur diesen Gedanken von der Wirtschaft her reinzubringen. Ja. Liegt da nicht eine Logik drinnen, eine Entwicklungslogik, die auch sozusagen von Kant her, wenn man auf die gegenwärtige geschichtliche Situation blickt, so anerkennen müsste, dass man sagt, ja, wir haben unsere Souveränität ja eben in so, die ist in so einem Maß vermittelt. Wir sind so abhängig, dass wir eben als Preis dafür auch etwas abgeben müssen, um uns behaupten zu können.
Ja, ich weiß nicht, ob Kant sagen würde, etwas abgeben müssen, vor allem Souveränität. Also natürlich, das spielt bei Kant eine ganz große Rolle, der Handel ja. Also die Natur hat die Menschen, und kann, jetzt muss ich wieder zwei Aufsätze auch weitergehen, das kriege ich jetzt immer zusammen in der Hitze, aber die Natur hat die Menschen halt so geschaffen, die hat den einen dahin gesetzt, die andere dahin. Wir haben alle unterschiedliche lebensweltliche Bedingungen, und Bedürfnisse, die entsprechend diesen Bedingungen auch sind. Also ich bräuchte hier auf jeden Fall Air Conditioning, ja, um es mal so zu sagen, das könnte ich nicht aushalten. Bei Ihnen wäre es vermutlich andersrum, in Norwegen würden Sie erfrieren. Also Sie bräuchten also immer ja, das Fell. Natürlich, Kant behauptet ja auch nicht, dass die Menschen, das sind keine Monaden bei Kant, ganz und gar nicht, auch nicht die Völker. Wir haben alle irgendwas, was der andere benötigen kann, oder gerne hätte es wieder so aggressiv, aber benötigen würde, um sich besser zu entfalten. Und da treten wir einfach in Beziehung miteinander. Ich meine, das dann, ich denke mal, das geht ja so ein Stück weit auch weiter mit Blick auf diese Problematik der multinationalen Konzerne und sowas. was natürlich, also da muss man 50.000 Schritte weiterdenken und Prämissen weiterdenken, würde ich auch sagen, muss natürlich in irgendeiner Form gemeinsam reguliert sein, ja, um einfach Evasion der Verantwortlichkeit zu vermeiden, die ja alleine schon dann auch wieder die Souveränität bestätigen würde. Ja. Also da ist natürlich ganz viel.
Ja. Ja. Das Bonum Commune, nämlich, das ist das Problem. Also ja. wenn der Staat das Bonum Commune so unmittelbar nicht mehr sichern kann, ja. dann muss er das, dann könnte er auf den Gedanken kommen, dass er im Sinne der geteilten Souveränität sagt, so, wir sichern gemeinsam etwas, was uns hier als Lebensraum eint.
Ja. Ja.
Dafür müssen wir aber auch dafür in Kauf nehmen, dass eine Regelungsmacht kommt, die sagt, so und so läuft es, anders geht es gar nicht. Ne?
Ja, ja, aber eben nach dem Subsidiaritätsprinzip,
ja.
die EU ursprünglich auch gedacht war, finde ich, ist ein grandioser Gedanke an sich, der aber einfach vollkommen sich verkaloppiert hat. Ja. Also natürlich, und wie gesagt, sofern es nicht in die Aufgabe von Kernsouveränität geht. Und das muss man natürlich dann definieren, wo fängt die an. Das ist dann praktisch zu definieren. Aber ich denke mal, so Sachen wie Haushaltsoberhoheit, das ist einfach ziemlich einleuchtend. Ja. Wenn man die aufgibt, hat man seine Souveränität verloren.
Ja, mit Blick auf die Zeit, wir sind eigentlich schon 10 Minuten über die Zeit, wir haben sie jetzt sehr lange strapaziert. Ich muss als Moderator mich entschuldigen, ich hatte die Zeit jetzt nicht mehr im Blick. Ja, mit Blick auf die Zeit darf ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, nochmals für den Vortrag und für die Diskussion.
Vielen Dank.
Ihnen danke ich fürs zahlreiche Kommen, fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und gerne, ich bin erreichbar per E-Post. Es gibt Artikel und Präsentationen.